Jetzt habt ihr Fragen, gell? Oder? Oder nicht? Ja? Okay. Ja. Stimmt, ja. Eine gute Überlegung. Ja, ja. Na, ich habe das als Bild einfach genommen, gell? Ja, ja. Sowieso für die, die streng Theologen sind, bin ich ein schlechter Theologe, gell? Das muss ich sofort sagen. Ich bin ein normaler Christ, gell? Dann muss man damit auskommen. Gell? Ah, okay, Entschuldigung. Ja, das ist jetzt theologisch effektiv. Dummerweise, gell? Ist das mir eingefallen. Nein, Soteriologie, vom Soter, vom Retter. Also die Lehre der Rettung, Soteriologie, vom Soter, vom Retter her. Also die Lehre von der Rettung, wenn du willst, kommt vor der Ethik, gell? Ist in diesem Satz einfach das Verständnis. Also bevor wir den Retter entdecken in unserem Leben, können wir die christliche Ethik nicht leben. Ja, das muss uns klar sein. Einfach. Okay. Danke. Ja?
Würdest du noch etwas sagen zu Kinder- oder Jugendarbeit in der Gemeinde? Du hast vorher ausgeführt, dass ihr zum Beispiel zielorientiert denkt, also wenn ihr den Kindern sagt, das oder jedes Gebot ihnen beibringt, hast du gesagt, warum das auch sinnvoll ist, dieses Gebot? Und da würde mich einfach interessieren, wie ihr in der Gemeinde sozusagen arbeitet, dass es auch dahin kommt, also zum Beispiel mit den Mitarbeitern oder so, ob es da bestimmte, also wie kommt man zu solchen Ideen, dass man das dann auch tatsächlich in der Gemeinde macht?
Okay. Also was ich immer versuche wieder in Gemeindebau und Gemeindearbeit, ist, die Struktur der Gemeinde ist da einfach, oder? Die Gemeinde sind alle Heiligen. Ne? Das ist das höchste Grad, hatte ich gesagt in Französisch. Das ist das Höchste, was man sein kann, ein Heiliger. Gell? Höchste Stufe von allem. Gell? Und nachher, was drunter kommt, sind zum Beispiel die Ältesten, das ist unten dran. Ne? Und denn die Ältesten sind die sind auch am gleichen Niveau als Heilige, aber sie sind da, um allen Heiligen, sie damit, zu helfen, das Ziel zu erreichen. Ja? Also Älteste sind eigentlich da, um zu hören, zu der Gemeinde zu helfen, indem dass sie hören, was der Heilige Geist durch die einen und die anderen am Überlegen ist. Ja? Der will ja jeder bekehrte Mensch hat ja der Heilige Geist bekommen, also ist seine Überlegung wichtig. Diese Überlegungen miteinander müssen ein Ziel erreichen und die Ältesten helfen dann der Gemeinde, das Ziel zu erreichen, das sie miteinander bestimmt haben. Denn das Problem ist oft, dass die Gemeinde überlegt, die Ältesten auch überlegen. Manchmal weiß man nicht, ob es die Ältesten sind, die nur überlegen oder nur die Gemeinde oder wie die beide zusammenpasst. Gell? Und dann ist es ziemlich schwierig, weil man dann nicht weiß, sind wir jetzt organisiert als Pyramide, ja? Dass von oben etwas herunterkommt von Leitern, oder sind wir organisiert als umgekehrte Pyramide, dass alle oben sind als Heilige. Und dass die Pyramide so ist, dass die Basis der Ältesten diesen Heiligen hilft, das Ziel zu erreichen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel so Überlegungen habe, da überlege ich mit der Gemeinde, was könnte man jetzt machen, weil es eine Frage ist, was könnte man machen mit den Kindern? Was fehlt ihnen? Was wird ihnen helfen? Was brauchen sie, um erwachsen zu werden? Wie möchten wir unsere Kinder haben in 20 Jahren? Das ist interessant, ein wenig die Eltern zu fragen, was hättest du gerne? Und dann gehe ich meistens dann an die Tafel und schreibe nur auf, was gesagt wird. Und nachher, wenn Verschiedenes gesagt wird, dann versuche ich mit den Leuten, mit der Gemeinde zu überlegen und einfach zu sagen, jetzt, was denkt ihr, um das und das zu erreichen, was wäre jetzt das Wichtigste vom Ganzen? Dann überlegt man wieder miteinander. Wenn man das eins ist, um das Wichtige zu sehen, dann nachher, welche sind jetzt die verschiedenen Stufen, die wir einbauen müssen, um dieses Ziel zu erreichen? Okay? Und da kommt viel raus in den Ideen. Vieles, das dann hilft, um zu sehen, da können auch die Erwachsenen, die Eltern überlegen, was ihnen geholfen hat in ihrer Kindheit, was sie merken jetzt als Erwachsenen, was ihnen fehlt. Ja? Und das kann man alles dann irgendwie zusammentragen und merken, welche die richtigen Prioritäten sind. Natürlich braucht es auch immer wieder Korrektur, denn wir sind ja nicht eine Demokratie, die Gemeinde, sondern eine Theokratie. Gott ist der Chef. Gott. Gott ist der Chef, also sein Wort ist Richtlinie. Es geht nicht darum, zu wissen, wer ist dafür, dagegen und so weiter, gell? Sondern sein Wort ist Richtlinie. Und jetzt, aber sein Wort als Richtlinie gibt viele, viele Ideen. Und in diesen allen Ideen müssen wir daran denken, wie können wir als Gemeinde auf lange Sicht bauen. Als wir angefangen haben in den Vogesen zum Beispiel, da war mir klar am Anfang mit dem Team zusammen, die erste Generation, die wir erreichen, die werden einen gewissen Weg gehen können. Die zweite Generation wird weitergehen können. Denn die erste Generation, die wir erreichen werden, die werden alle schon Leute sein, die ohne Jesus lang gelebt haben, die verschiedene Situationen mit sich bringen, von der Sünde, von Vergangenheit. Und die eigentlich dann im neuen Leben mit dem Herrn einen gewissen Weg gehen können. Aber die zweite Generation, ihre Kinder, können wir schon im Blickfeld behalten, die können dann von der Erziehung her schon ein bisschen weitergehen. Und in der Realität habe ich die Freude, das ist eine Freude, ja, Gnade, dass jetzt in den Vogesen der Missionar, der jetzt dort ist, ist ein Vogesner, den ich in der Kinderklasse hatte als Fünfjährigen. Wo seine Eltern noch nicht bekehrt waren. Die Eltern habe ich besucht. Er war Kommunist, der Vater. Also das ist nicht ganz Christ, gell? Nur fast. Der liebt wenigstens schon Menschen. Das ist schon nicht schlecht, ne? Kommunist, ne? Und die haben gesagt, unsere vier Kinder, die sind nur eine Last, ne? Wenn sie etwas mitmachen können. Ja, wunderbar. Dann nehme ich sie Minimum einen Tag in der Woche zu mir. Ne? Da kann ich was machen damit. Ja? Und diese vier Kleinen konnten wir einfach mit unseren zusammennehmen und sie motivieren und ihnen andere Werte zeigen, neue Werte im Leben, andere Dimensionen. Ne? Und die haben dann das gelernt und haben Jesus angenommen als Heiland. Und nachher sind die Eltern zum Glauben gekommen. Und heute ist der Vater ist ein Ältester von einer Gemeinde und einer von den Söhnen ist Missionar, der meine Arbeit dort weiterführt in den Vogesen. Ne? Das ist wunderbar, wie der Herr wirken kann. Aber die Sicht, ich glaube, die Sicht, es braucht in jeder Gemeinde, würde ich sagen, ein Visionär. Also im Sinn, nicht von einem, der so... Ne? Ja, okay. Nicht bitte landen, so, nein. Räder raus. Der Visionär ist für mich jemand, der diese Gabe einfach hat, auch viel weiter wegzuschauen. Ja? Auch eine Gemeindearbeit mal von weit weg auch anzuschauen. Ich brauchte es immer wieder in den Vogesen auf die Berge zu gehen und die Ortschaften von oben zu sehen. Ja? Und dem Herr zu sagen, du Herr, dort fehlt eine Gemeinde im Ort, dort ist noch nichts. Gell? Und dort, und ein wenig von ja, weitem weg. Ja? Du weißt ja, dass du hochgehen kannst, um dein Leben sogar anzuschauen. Das ist jetzt kein Okkultismus, macht man auch im Okkultismus. Gell? Aber Epheser 1, wir sind schon im Himmel, sitzen wir schon. Weißt du das? Wir sitzen heute im Himmel, ja? Und vom Himmel oben her, von da, wo wir bei Gott sind, am Thron der Gnade, können wir runterschauen auf die Situation. Und dann können wir weiter wegschauen und in die Zukunft schauen und das Ziel behalten vom Gesang, vom Metaresi, den ich sagte heute immer, vom ganzen Plan. Ja? Und da kannst du mutig arbeiten, wenn du einfach in der Gemeindearbeit stehst und die Nase auf der Scheibe hast, ja? Wenn du zu nahe siehst, dann siehst du viel mehr die Probleme und viel weniger die Richtung, wo du hingehen willst. Und das ist oft die Not in der Gemeinde, dass jemand, dem geht es nicht gut und der hat und der andere hat weh am Bein und der dritte hat die Haare, die fallen und so. Ne? Und dann viel Probleme in der Gemeinde. Ja? Und wenn du weiter weg gehst, da kannst du in lange Sicht hineinblenden. Und ich glaube, das ist eine Hilfe, zum Beispiel in der Kinderarbeit, das kam von der Gemeinde, zum Beispiel diese Idee, als wir auch vor der Tafel waren, wir haben jede sechs Wochen am Sonntagnachmittag, alle, die wollen in der Gemeinde, kommen zusammen einfach und überlegen laut. Ja? Und da geht einer an die Tafel, bis jetzt in Bonn bin ich es wieder, denn einer muss anfangen, in Vogesen ist jetzt, sind es andere, die Ältesten, die jetzt in die Tafel gehen, ne? Und schreibt auf und gibt einfach. Ne? Und da kam die Idee, wie werden wir es machen, dass Kinder, wenn sie in eine Krise kommen und den Glauben wegschmeißen, unterwegs zum Beispiel mit 16, 17, 18, ja, was passiert, ne? Wie werden diese Kinder noch einen Kontakt finden zu einem Gläubigen? Das ist eine gute Frage, oder? Und dann kam die Idee, also in unserem Bastelclub, da wo wir mit den Kindern Bastelarbeit machen, da wird jedes Mal einer, ein Mann für die Burschen, eine Frau für die Mädchen, wird jedes Mal einer da sein für, stell dir vor, für zwei Kinder. Am Samstagnachmittag 2 Stunden. Und der Verantwortliche, der kümmert sich um diese 2 Kinder. Und diese 2 Kinder, ich frage ihnen, wie geht's dir in der Schule und so, ach, hast Mühe in der Mathematik, okay, wir haben jemanden in der Gemeinde, der dir helfen kann. Jeder von der Gemeinde hat sich aufgeschrieben, die nicht vergessen, in welchem Fach er in der Schule helfen kann. Und so haben auch viele Junge, die noch Studenten sind, gehen in die Familien, als die ledigen Studenten, gehen in Familien, Abendkurs geben, dem Kind. Und dann ist das Kind, wenn es in die Phase kommt von diesem 15, 16, 17, wenn oft die Eltern, meine Alten, gell, die haben eben dieselben Ideen. Hä? Ja? Da ist der Kontakt viel leichter von jemand anderem, von der Gemeinde, der kommt, um diesem Jungen zu helfen in einem gewissen Kurs, und da hat das Kind dann, oder der junge Mensch, hat viel mehr Leichtigkeit auszutauschen, sagen, was er denkt, auch neue Ideen zu akzeptieren, als wenn es der Vater sagt. Ja? Und so haben wir gesehen, wie in der Gemeinde auch Teenager und auch Junge, die total einen Moment daneben waren, wie sie zurückgekommen sind zum Glauben, weil sie nach Hause gingen zu den Leuten, die früher ihnen den Bastelclub gemacht haben. Das waren für sie Freunde. Die Eltern konnten nicht mehr viel sagen. Es war die Krise, weißt du, so die richtig. Und da, also diese Überlegungen, die können einfach so vom Miteinander denken, gell? Natürlich, das ist Ethik vom Gebot, das erste Gebot von der zweiten Tafel. Das heißt, alle Eltern ehren. Wenn ich mit den Gemeinden so die Gebote durchgehe, dann kommen viele so Ideen im Austausch. Wie kann man jetzt Familienleben machen mit christlicher Ethik? Gute Frage, gell? Ist nicht so einfach. Wenn der Junge immer vor dem Computer hockt oder vor dem Fernseher, gell? Und nur bi, 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 bi. Ja? Ne? Da hast du Lust, überall alle Strom abzuschalten im Haus. Da weißt du nicht mehr genau, was tun. Und wie das alles dann in den Griff zu bringen, gell? Das ist gar nicht so einfach. Als persönliche Erfahrung musste ich auch da durch, gell? Meine liebe Tochter. Ich habe nur eine, das ist die Liebe, gell? Ich habe keine zweite. Meine liebe Tochter, die war als Teenager nachher, war sie total daneben, hat alles vom Glauben weg. Und, was, Und alles, was Ursula, was die Mutter gesagt hat, war sowieso null. Ja? Die Ursula konnte ja sagen, was sie wollte, sie hat immer Unrecht gehabt. Das war ganz normal, war Mutter-Tochter-Krieg, voll. Und in dieser Zeit ging sie dann in die Krankenschwesterschule und die musste einen Zug nehmen, um 6 Uhr morgens und so, um wegzugehen in die Schule. Und da habe ich keine andere Möglichkeit gehabt, um sie zu gewinnen. Ich wusste, dass in den Jahren der Brust braucht sie jetzt einen Burschen. Gell? Da ist sie mit Mädchen nichts zu tun für sie. Gell? Ihr müsst jetzt, er sucht einen Mann. Okay? Da hat sie mal einen Freund gehabt, einmal einen anderen, alles Ungläubige. Gell? Okay? Das ist immer schwierig für einen Vater, der gläubig ist, verstehst du? Ja? Da geht dir eine Scheibe jedes Mal weg da oben. Ist ziemlich schwierig, ja? Und dann hast du auch noch liebe Leute in der Gemeinde, die sagen, und er ist im Dienst, hast seine Tochter gesehen? Mein lieber Mann, ja, okay. Und das war immer wieder eine schwierige Situation. Da wusste ich jetzt in diesen Jahren, da muss ich Zeit haben alleine für sie, denn sowieso mit der Mutter geht es nicht mehr durch, mit Ursula. Dann habe ich einfach während 2 Jahre, habe ich jeden Morgen mit ihr gefrühstückt, vor 6 Uhr morgen, habe ihn Frühstück gemacht, Kerzen angezündet, schön, so richtig Ambiance. Hein? Dann haben wir unser Frühstück miteinander genommen und habe mich zusammengerissen, 2 Jahre lang nichts zu sagen vom Evangelium. Das war gar nicht so leicht für mich. Aber sie, das Wunderbare war, sie hatte mit mir Gespräche wie mit einem Freund. Manchmal am Sonntag, sie kam nicht mehr in Gottesdienst, aber manchmal am Sonntag, am Nachmittag, wenn ich noch mit anderen zusammen war, plötzlich spürte ich eine Hand in meiner, das war die Tochter, hat gesagt, Papa, gehen wir ein wenig spazieren. Ja? Da ging ich mit ihr spazieren. Da hat sie von allem erzählt, was sie erlebt. Sie kannte das Evangelium ganz gut. Sie wusste, dass sie ungehorsam ist zum Gott. Sie brauchte es nicht mehr zu sagen. Ich hatte es gesagt. Sie wusste es. Ja. Aber jetzt musste ich beweisen, dass ich Ausdauer habe in der Liebe. Und da habe ich oft auf den Knien in meinem Büro dem Herrn gesagt, jetzt müsst ihr langsam aufhören. Ja? Jetzt springt dann der Kragen. Okay, ja. Und dann hat sie wieder so mal einen Burschen nach Hause gebracht, ein Ungläubiger, gell? Da war ich schon sehr dankbar, dass sie die Burschen nach Hause gebracht hat. Das finde ich wunderbar, gell? Und da hat mich der Herr wieder erinnert daran, nicht? Im Gedanken, nicht? Im Heiligen Geist einfach in den Gedanken gezeigt, du suchst ja Verlorene, oder? Da ist jetzt wieder einer. Ja, aber doch nicht mit meiner Tochter her, ja? Er ist jetzt da, ja? Da musste ich lernen, diese Burschen zu lieben, ihnen das Evangelium zu erklären, mit ihnen zu beten. Dann sind sie weggegangen. Sie wollten dann meine Tochter nicht, gell? Aber das waren Stunden, die nicht leicht sind als Vater, gell? Die sind nicht leicht. Denn unsere erste Reaktion ist die Reaktion abstoßen. Knallhart sein, verstehst du? Gesetz ist da, gell? Und dann kommt diese Dimension, wo du dich total schwach fühlst, wo du merkst, jetzt muss ich einen Glaubensschritt machen. Denn mein Schritt als der die Bibel kennt, wäre einfach der Schritt abschneiden. Und jetzt gibt es einen anderen Schnitt, Glaubensschnitt, Glaubensschritt. Zu sagen, Herr, ich glaube, dass du bewahren kannst und ich glaube, dass die Liebe stärker ist als alles andere. 1. Korinther 13, glauben ist schwer, hast du schon versucht? Unerhört schwer. Dieses Kapitel hat mich schon richtig in Tränen gebracht auf den Knien. Der totale Vertrauen, glaubt alles. Die Liebe größer als alles. Und der Herr will uns ja schulen zur Liebe, das weißt du ja als Gottes Kind. Denn der Herr will, dass wir keinen Kulturschock haben, wenn wir in den Himmel kommen. Verstehst? Denn im Himmel geht es nur noch Liebe. Ja? Wenn wir da hochkommen und nichts davon wissen, haben wir den Kulturschock. Schrecklich. Gell? Der schult er uns, das ganze Leben hat er nur ein Ziel, uns zur Gestalt Christi zu führen. Stell dir mal diese Liebe vor. Ich habe oft dem Herrn gesagt, wie machst du das, einen Kerl wie mich zu rufen und das Ziel zu setzen, jetzt führe ich den Kerl zur Gestalt Christi. Unerhört, gell? Und das will er. Und solche Situationen wie mit meiner Tochter, das sind Situationen, die er gegeben hat, der Herr, um mich zu schulen. Es ist ein Wunder, gell? Gott ist gut und kann nicht anders sagen, es ist ein Wunder. Ein paar Jahre später wir hatten einen Evangelisationsabend und sie hat verschiedene Examen gemacht in Musik und so weiter. Ja? Und da hat sie noch für diesen Abend gesagt, du Papa, ich könnte, ein paar Tage vorher hat sie gesagt, Papa, ich könnte da auch spielen am Evangelisationsabend. Habe ich ihr gesagt, du Mimi, sie heißt Miriam, du Mimi, weißt du, an diesem Abend, wenn du spielst, da bist du voll in einem geistigen Kampf, da bleibst du liegen. Du weißt genau, was du lebst und kannst mit Gott nicht spielen. Ich finde, das ist absolut nicht dein Platz. Ja, aber Papa, es ist nur Musik. Ja, es ist nur Musik. Es ist nicht dein Platz. Es waren noch ein paar Tage und in diesen paar Tagen hat sie ein paar Nächte gehabt, wo sie fast nicht geschlafen hat. Und dann ist sie zusammengebrochen und hat ihr Leben Jesus gegeben. Aber es brauchte die Zeit, wo man mit dabei sein muss, mit der Liebe, die Christus uns gibt. Aber in dieser Liebe doch ganz geraden Weg gehen. Gell? Zu sagen, der Weg geht dadurch. Also eben alles, was Kinderarbeit ist, Kindererziehung, denn Familie, das Gebot, des Eltern ehren und so weiter, ist ja das Gebot der Familie. Und wenn die zweite Tafel kommt in den Geboten, ist das erste Gebot von der zweiten Tafel, wenn die von der Vertikale in die Horizontale gehen, ist die Familie. Da fängt es an. Weil das der Kern ist von der Gesellschaft und von der Gemeinde. Ist Familie der Kern, gell? Und darum erleben wir heute so viel Angriff auf das Familienleben. Das ist normal. Wenn der Feind die Familie zerrütten kann, dann hat er die Sache in der Hand. Dann wird es so kompliziert und so mit so viel Not verbunden, dass er es in der Hand hat. Gell? Also die Ideen teilen in der Familie, gell? Kinderarbeit und miteinander überlegen und helfen. Es ist interessant, wie wir so auch beim Eltern miteinander überlegen, waren wir plötzlich alle Eltern überzeugt, was wir brauchen jetzt, ist zu Hause das Fernsehen abschaffen. Ich hätte es ihnen nie gesagt, gell? Sonst wäre es gesetzlich und mal, ja, okay. Ne? Aber sie haben plötzlich gemerkt, das ist etwas, was bei uns zu Hause die Beziehungen, die Zeit wegnimmt, die Gespräche in der Familie und. Und da sind sie zum Schluss gekommen. Gut, bei uns zu Hause hatten die Kinder nie gehabt. Das war auch für die Gemeinde. Ich habe dann den Kindern erklärt, als sie klein waren, dass wir keinen Fernseher haben können, denn der Papa ist zu schwach. Ich habe es ihnen erklärt. Der Papa ist zu schwach. Der Papa hat nicht die Kraft, auf den Knopf abstellen zu drücken. Da habe ich ihnen erklärt, warum. Ne? Habe ich gesagt, wenn etwas Schönes zu sehen ist und ein Telefonanruf ist von jemandem, der Probleme hat, dann wird der Papa innerlich fast böse und sagt, ach, das Telefon. Ja? Und hat nicht die Kraft, sich von dem zu trennen, um etwas anderes zu tun, was wichtig ist im Moment. Da habe ich das den Kindern erklärt und habe sie gefragt, seid ihr einverstanden, dass wir wegen mir keines haben. Sie sagt, ja, Papa, kein Problem. Und dann kam die Schule, da hat die Lehrerin ein Programm gemacht, Schulprogramm mit dem Fernsehen. So, da bin ich zu der Lehrerin gegangen, habe der Lehrerin gesagt, Entschuldigung, wir haben keinen Fernseher. Was? Ja, wir haben keinen Verdacht. Ja, aber da können die Kinder zu den anderen gehen zum Schauen. Ich sage, nein, die gehen nicht zu den anderen zum Schauen. Aha. Aber wie ich gesagt, ich, so viel ich weiß, ist noch nicht obligatorisch in Frankreich ein Fernseher zu haben. Ja, stimmt. Ne? Ja. Aber ich habe gesagt, vielleicht müssen Sie eine andere Methode finden, ne? Denn meine Kinder, die können da nicht mitmachen. Ja? Da war sie mir ein wenig böse. Und da habe ich ihr erklärt, warum ich keinen Fernseher habe. Ich habe gesagt, weil ich bin zu schwach. Ja? Ja? Dann habe ich da ganz klar erklärt, habe gesagt, ich weiß nicht, wie Sie das machen, habe ich ihr gesagt, aber wenn Mist kommt, haben Sie denn Kraft, die Kraft abzustellen und keine Zeit zu verlieren? Wie machen Sie das denn so? Ne? Ja, es kommt nicht nur Mist. Ja, ist schon richtig. Ja, schon, ja, aber wie machen Sie das? Ja? Und dann haben wir den Kindern gesagt, sind wir ins Geschäft schauen gegangen, in den Geschäfte, wie viel kostet ein gutes Fernsehen? Preis und so. Gut, dann sparen wir so viel Geld und kaufen Familienspiele für das Geld. Einen ganzen Schrank von Familienspielen haben wir. Ne? Und das hat uns ermöglicht, dass wir jede Woche einen Abend mit den Kindern spielen. Also jetzt nicht mehr, jetzt sind sie 35. Jetzt spielen sie mit ihren Kindern. Gell? Aber nur, dass ihr ein wenig merkt, wie die Überlegung einfach, gell, im Gesamt, man muss nicht so machen, klar, ist kein Gesetz, aber die Überlegung kommt immer vom Ziel zurück auf den Standpunkt, wo ich jetzt bin und wie ich dieses Ziel erreichen kann. Und so kommen Ideen und wahrscheinlich voll Ideen in euren Gemeinden, gell? Um zusammen zu sitzen und so zu überlegen mit den Kindern, die ihr habt. Jedes Kind ist anders. Gott hat uns 3 Kinder geschenkt. Jedes ist anders. Jedes war auch ganz anders für die Erziehung. Mein großer Sohn, wenn ich ihn so angeschaut habe, hat er schon fast geweint. Gell? Und der Kleinste, da musste ich mal, der hatte die Seele in der Hose. Da muss ich. Da musste man da draufschlagen, bis es zur Seele kommt. Aber er ist heute Missionar. Gell? Das war die anti-autoritäre Erziehung. Okay. Habt ihr sonst noch Fragen über das Gebiet? Ja? Oder anders? Ja, okay. 1.5. Ach da, wo bist du da drin? Habe ich das auch, Mensch? Aha. 1.5. Wo habe ich das? 1.5. Okay. Oder das Kulturelle kommt vor der Ethik, ja, das ist das Oder. Oder Soteriologie, also die Rettung. Die Rettung, die Lehre der Rettung kommt vor der Moral. Hä? Oder anders gesagt, das Kulturelle, also das vom Kult her, Anbetung, Beziehung zu Gott, kommt vor der Ethik. Hä? Okay? Kulturelle, gell? Das weiß ich nicht, ob das Wort überhaupt gibt. Gibt es das Wort kulturell? Vielleicht nicht, gell? Du, Entschuldigung, also das ist ein neues deutsches Wort. Es ist diese Woche rausgekommen in Frankreich. Religiös in dem Fall, ja. Ich muss mal dem Duden telefonieren, gell? Der Duden. Der hat es noch nicht drin wahrscheinlich, ich habe nicht geschaut, gell? Entschuldigung, das ist natürlich, so geht es einem, wenn ein Franzose Deutsch spricht. Naja. Waren noch Fragen da, die euch bewegen?
Wir nehmen vieles, glaube ich, daraus für unsere Ethik, leiten heute daraus ab, aber andere Sachen übernehmen. gibt es einfach Gebote, die für das Volk Israel als Volk Gottes da sind. Dann sind wahrscheinlich die verschiedenen Beziehungen, Beziehungen Mensch-Gott und Mensch-Mensch und so weiter. Das kann man auch unsere Zeit heute übertragen und das nicht. Weil ich sehe da manchmal, wird einfach eins rausgegriffen und der nächste Vers nimmt wieder nicht
für. Jawohl, richtig, richtig. Also es gibt alle die Gebote, die da sind, die eigentlich auf der Basis der Hygiene sind. Ist das ein deutsches Wort, Hygiene? Ja, ja, okay. Und da hast du die ganze Beziehung von den Kleidern und so weiter, gell, und von der Hygiene her. Ich glaube, das, was besteht, und das hat ja, das, was besteht, ist das, was wieder neu genommen wird im Neuen Testament oder im Neuen Bund. Im Neuen Bund hast du die zwei Tafeln, die neu kommen, wenn Jesus die Zusammenfassung gibt. He? Sagt er, die Gebote sind eigentlich, denn wenn der Jüngling, was ein Jüngling, ja, der die Gebote gehalten hat, hat nachher Jesus die Zusammenfassung gegeben. Ne? Also Gott lieben von deinem Kraft, Herzen und so weiter. Und zweites, dein Nächsten wie dich selbst. Und diese zwei praktisch, die sind die, die bleiben, das sind die zwei Tafeln von den 10 Geboten. Ich glaube, die anderen Gebote, die zum Alten Testament, also zum Volk Israel gehören, kann man nicht unbedingt einfach übernehmen. Aber diese zwei sind ja größer und sie verlangen ja mehr, als was die Gebote im Alten Testament verlangen. Nur gehen sie nicht ein auf das Materielle, aufs Detail vom materiellen Fragen. Ich meine, da ist der Unterschied. Was Israel angeht, merkst du auch, dass das auch zu der Kultur von Israel, die Gott gewollt hat für Israel, zu dieser Kultur gehört. Du könntest ja nicht die Kleider nehmen vom Volk Israel im Alten Testament für die Eskimos zum Beispiel, ne? Oder für in Afrika, die immer mit ganz heißen, die ganz heißen Ländern, das wäre ja gar nicht, könnte man nicht aufeinander. Also ist es auch mehr kulturell für das Volk da. Aber alles, was eigentlich an Liebe ist zu Gott und an Liebe zum Nächsten, hat ja Jesus dann verstärkt mit der Bergpredigt und hat gesagt, man hat euch gesagt, ne? Dann euch gesagt, du sollst nicht Ehe brechen. Aber wer eine andere Frau anschaut, um sie zu begehren, hat schon die Ehe gebrochen. Gell? Jesus ist von der Tat von den 10 Geboten, ist er raufgegangen auf der Gedankengang. Ja? Wenn du es denkst im Neuen Bund, in diese Richtung, bist du schon in der Sünde. Also hat er das, die 10 Gebote hat er verstärkt praktisch durch die Bergpredigt. Ich glaube, das ist, und da siehst du auch, dass es ganz im Einklang ist mit der Frucht des Geistes, Galater 5, 22, gell? Mit der ganzen Frucht vom Geist, die von Liebe markiert ist und von Maîtrise de soi, Galater 5, 22. Und nachher? Und? Selbstbeherrschung, Maîtrise de soi, Selbstbeherrschung. Ja. Wo du eigentlich da auch wieder im Gesamten von dieser Frucht des Geistes siehst du auch wieder dieser Zusammenhang.
Das heißt ja auch dort bei den Werten des Fleisches, ist ja auch eine Aufzählung.
Ja.
Und dann heißt es Plus und dergleichen.
Ja.
Also, das muss der Geist im Einzelnen zeigen.
Ja, richtig. Ja, Galater 5, 19, ja, genau. Ja, ich glaube, das ist das Große vom Neuen Bund, dass wir, je mehr wir in der Beziehung zu Gott leben, je mehr wir also im Gehorsam zu ihm sind, in seinem Wort, je mehr geht der Vater, also der himmlische Vater in seiner Pädagogik, geht er weiter, indem er immer feiner uns die Sünden zeigt. Also zum Sagen, als ich die Bekehrung erlebt habe, ich war so in einer Bande, die nicht viel gesprochen hat, aber immer geschlagen, gell? So ganz blöde Leute, aber so war ich, gell? Okay? Und nach der Bekehrung, da musste mir zuerst den Heiligen Geist mal ergreifen, man kann ja reden mit den Leuten, gell? Ja? Kannst ja reden mit ihnen. Ja? Das ist neuen Gedanken, ja? Okay. Aber Jahre später, wenn ich dir jetzt zum Beispiel von heute rede, dann weiß ich es genau, wenn ich jetzt mit dir oder mit anderen rede und wenn ich in irgendwas beim Reden übertreibe, dann merke ich, in jedem Satz da drin macht es krr. Ja? Und das ist dann der Geist Gottes, der Dani, das stimmt nicht. Und da muss ich manchmal in der Gemeinde den Brüdern sagen, leider bin ich so, muss ich den Brüdern sagen, du vergib mir diesen Satz, ich muss einen Satz zurückgehen. Der war übertrieben. Ja? Aber stell dir mal vor, der Heilige Geist hätte das gemacht, als ich 19 war. Wäre ich gestorben. Ja? Aber in seiner Liebe hat der Geist Gottes arbeitet er progressiv, ja, in dieser Erziehung, um uns zu erziehen, dass wir in die ganze Wahrheit im Leben hineinkommen. Weißt du, die ganze Wahrheit? Es steht ja in der Bibel, der Geist führt uns in die Wahrheit. Gell? Ich weiß, warum ich so lange leben muss, denn es braucht viel, bis ich in die Wahrheit komme. Weißt, die Wahrheit, wo das Leben zu Hause genau dasselbe ist wie draußen. Die Wahrheit, wo das Leben zu Hause ist wie im Gemeindesaal. Verstehst du? Richtig die Wahrheit. Weißt? Wo kein... Ja? Du merkst ganz genau, da braucht es Zeit und Jahre und die Geduld Gottes, die immer wieder ermahnt, bis wir wirklich zur Wahrheit kommen. Aber das will Gott. Er will uns so führen, dass wir zur Wahrheit kommen. Und je mehr wir zur Wahrheit kommen, je mehr realisieren wir in unserem Leben, dass wir alle schwach sind. Und hast schon gemerkt, die schönste Gemeinschaft unter Christen ist die Gemeinschaft unter Schwachen. Das hast du schon gemerkt? Das ist super. Weißt du, wenn du so zusammenstehst und jeder von seinen echten Kämpfen spricht und dass man betet, das Schlimmste, was einem dann passieren kann, ist, dass so ein Bruder, das Bruder dazukommt und sagt, oh, das ist kein Problem, das steht in Kolosser 1 und so, und das ist Ezekiel, blablabla, und da musst du noch ein... Ja? Da denkt man sich, Mensch, hättest geschwiegen, wär's weise gewesen, Kerl, gell? Denn wir waren gerade zusammen schwache Leute, hatten es so schön, gell? So schön in der Gnade, gell? Und jetzt kommt er, ja? Der Vater führt uns in dieser Erziehung, dass wir wahr werden und wahr sind. Und diese Wahrheit ist auch das stärkste Zeugnis in der Welt. Ich hoffe, dass du das auch schon oft gemerkt hast, gell? Wenn du mit Ungläubigen bist und wahr bist, wenn sie merken, du bist auch schwach, du hast auch Kämpfe. Nicht, weil du gläubig bist, dass alles jetzt plötzlich da so geht. Und dass sie merken, Mensch, das ist einer, der braucht Hilfe. Merken sie bei dir. Ohne Gott hätte er die Kraft nicht. Also das scheint mir schön zu sein, auch in der Ethik. Die Ethik, die Moral vom Neuen Testament, die führt uns immer näher. Je mehr wir gehorsam sein wollen, je näher müssen wir zu Gott kommen. Je mehr gehorsam, je mehr entdeckt man die Schwachheit. Je mehr braucht man die Gnade. Sonst noch eine Frage? Oder etwas dazu zu sagen? Nicht nur Fragen, Kommentare oder ja, wie ihr wollt. Ja. Ich glaube für alle, gell? Ich glaube, wir sind für alle Menschen da. Ne? Und ich glaube, das Schöne ist, dass wir von keinem Glauben, also von keiner Religion Angst haben müssen. dass wir wissen, wir sind in Christus geborgen. Und die Zufriedenheit, die wir in ihm haben, ich glaube, die kann auf alle rausstrahlen. Oft müssen wir einfach aufpassen, ich glaube, in unserem Zeugnisleben, dass wir den Leuten nicht wegreißen an dem, was sie glauben. Weißt du, das ist wie mit einem Hund, gell? Wenn du Traktate verteilst und hast so große Hunde da, ne? Da gibt es zwei Möglichkeiten. Wenn du zum Beispiel einen Hund siehst, der mit einem Knochen spielt, kannst du versuchen, den Knochen wegzunehmen, dann machst du dich verbeißen. Ne? Ja. Oder kannst ihm so ein schönes Fleisch, wie heute am Mittag, so 2 Meter weiter schmeißen, da kannst du nachher den Knochen nehmen. Ja. Der geht ans Fleisch. Ne? Ja. Also zum Beispiel, wenn ich mit Katholiken zusammen bin und sie kommen mit Maria und so, alles, ne? Dann sage ich, Ula, ja, Maria, die ist wunderbar. Die ist wunderbar. Also wirklich, ja? Eine Dienerin des Herrn. Ja? Und dann sage ich ihnen, jetzt muss ich mal was lesen. Ne? Und dann gehe ich an die Hochzeit von Kana. Ne? Und da sagt Maria den anderen, sie sollen alles tun, was er sagt, was Jesus sagt. Hast du gemerkt, der Text? Wunderbar. Ne? Da sagt, jetzt wollen wir mal genau machen, was mir Maria sagt. Ja? Sie sagt, wir sollen alles machen, was Jesus sagt. Ja? Und dann gehe ich mit den Leuten zu Jesus. Die merken nicht mal, dass sie Maria gelassen haben. Und dann, wenn sie dann in ihrem Leben Jesus erkennen, dann nachher merken sie ja, das ist ja ganz falsch, einen anderen Mittler. Das ist ja total falsch. Aber wenn ich versuche, ihnen den Glauben an Maria als Mittlerin wegzureißen, dann sind sie wie der Hund mit dem Knochen. Ja? 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 Also muss zuerst das, was ich bringe, muss zuerst gutes Fleisch sein. Verstehst du? Etwas, wo sie hingehen. Ja? Und sie müssen zuerst sehen, wie sie geliebt werden von Jesus, was Jesus für sie getan hat. Und ich glaube, wir brauchen Weisheit im Zeug, auch mit anderen Religionen. Mit den Moslems gehe ich immer zu Abraham. Ne? Ich gehe immer in diese Quartiere, weißt, wo fast nur Moslems sind. Ja? Und dann meistens, wenn ich reinkomme, es ist ein Quartier da bei Dijon, da werden immer die Autobusse und die Autos verbrennt, so, weißt du, das brennt ja gut, das Ding. Ne? Und dann gehe ich ins Quartier hinein, dann hat es immer so 4 Kerle am Eingang vom Quartier, so ganz solide, ne? Und sagen mir, was machst du hier? Und ich sage, du sofort, gell, was machst du hier? So, oh, ich mache Besuche da. Und dann lasse ich meinen Wagen da und sage, ich müsste meinen Wagen hüten, gell, ich komme wieder in 2 Stunden. Ich vertraue euch, Kerle, gell? Das Auto bleibt so. Gut, ha? Ha? Okay. Sie ist immer prima, mein Auto. Ha? Wird gehütet, gell? Von einem besonderen Service. Ja? Aber dann bei den Moslems gehe ich zu Abraham zurück. Und die hören, die haben eine Ehrfurcht vor Gott, die Katholiken und die anderen Heiden, habe ich gesagt, nicht haben. Ja? Und von dem weg zeige ich ihnen einfach die Geschichte. Und wir sind dann am Anfang ganz einverstanden über Opfer, über das Lamm. Und dann komme ich zu Johannes der Täufer, der gesagt hat, sieh, das ist das Lamm, der die Sünde wegträgt. Da sage ich ihnen, du meiner, wenn man jemand finden kann, der die Sünde wegträgt, hast du die Sünde weg von deinem Leben? Ja, nicht sicher. Gell? Ja, ich versuche schon, 5-mal im Tag beten, manchmal, aber Frieden doch nicht ganz. Ja, warst du schon in Mekka? Das würde dir helfen. Ja, das hilft nicht richtig. Aber von dem weggehen, nicht etwas wegnehmen, ohne dass der andere vom Heiligen Geist überzeugt werden kann, dass du die Möglichkeit gegeben hast, Jesus zu sehen als der die Lösung gegeben hat für dein Leben und der dir genügt für das Leben und für den Tod. Ich kam mal so mit meinem Auto ins Quartier und da war einer da und wollte so eher schlagen. Und so. Hab ich gesagt, du, ein Problem, weißt du? Wenn du mich tötest, ich habe nicht mal Angst. Dann habe ich gesagt, ich gehe hoch in den Himmel. Nein, das kann man nicht wissen. Doch, kann man wissen. Mein Platz ist schon reserviert. Ja? Es gibt Gewissheiten, die wir haben. Und wir haben sie, gell? Wir haben sie. Das ist das Schöne. Also, versuchen im Zeugnis, gell? Wir sind als Licht der Welt, sind wir da. Jesus hat gesagt in der Bergpredigt, dass wir das Licht sind in der Welt. Salz der Erde. Salz der Erde, da weißt du, wie es ist. Das Salz, das nützt absolut nichts, wenn es nur in einem Pokal, wie sagt man Pokal? In einem, gibt das? Gefäß, ja. Ich sage manchmal in Frankreich, les chrétiens dans un local, c'est comme le sel en bocal. Ne? Also die Christen in einem Lokal ist wie der Salz in einem Pokal, in einem Gefäß. Das heißt, es ist schön, so zusammen zu sein als Christen, ne? Aber wenn man lang zusammenbleibt, verliert man die Kraft, ne? Wie der Salz. Aber wenn wir in die Suppe geworfen werden von der Gesellschaft als Christ, da kann man uns nicht mehr rausnehmen. Versuch mal, den Salz wegzunehmen von deiner Suppe. Kannst lang suchen, gell? Aber die ganze Suppe hat einen anderen Geschmack. Hast du gemerkt? Die schmeckt dann gut. Und das ist eigentlich das Leben mit der Ethik, also mit der Moral Christi, ist diese Liebe, die sich reinwirft, wo du weißt, beim Reinwerfen, ich werde bestimmt was verlieren, aber die Situation wird geändert. Gott ist dabei. Okay, habt ihr sonst noch eine Idee, eine Frage? Seid frei, ja, wir sind unter uns. Ja, sag nur.
Wir sind Katholiken. In unserer Gemeinde ist eine Dame, die hat zu ihrem Onkel ist der total Katholik. Liegt im Altenheim, ist 90 Jahre alt.
Schön.
Und hat immer mal gehen, kurz und zwar.
Weniger schön. Ja.
Und letzte Woche kam er zu uns in die Gemeinde.
Super.
Hat dann Jesus gelobt.
Hei.
Und hat gesagt, dass Maria war auf dem falschen Weg gewesen. Mit 96 Jahren ist sie zum Glauben gekommen.
Super.
Und hat uns auch noch einen Lied im Piano gespielt.
Lob und Dank, du. Lob und Dank.
96 Jahre.
Super. Da sieht man, gell? Auch die Grenzen vom Alter halten den Heiligen Geist nicht an. Ich habe das erlebt im Dienst, gell, von einem Priester, der sich bekehrt hat. Und zwar, das war ganz unerhofft. Ich hatte nie die Idee gehabt sowieso. Gell. Aber ich ging von Haus zu Haus, Bibeln zu verkaufen. Und ich habe nicht gemerkt, dass ich ins Haus ging vom katholischen Priester. Ne? Man ist eben manchmal so, dass man nicht genau merkt, was man macht. Gell. Und da kam ich da rein und habe, als ich ihn gesehen habe, habe ich mich zuerst entschuldigt. Ich habe gesagt, Entschuldigung, Sie sind ja der Priester da. Entschuldigung. Ich gehe von Haus zu Haus, Bibel und so. Kommen Sie nur rein. Gesagt, ne? Und da war schon besonders so ein Mann, etwa 70-jährig. Ja? Und habe ich ihm gesagt, was Jesus für mich ist und wie ich Freude habe, mit Jesus zu leben und so. Gell? Weil meine Sünden vergeben hat. Da fängt dieser alte Mann an zu weinen und sagt, ich weiß nicht, wie meine Sünden vergeben werden können. Und da habe ich ihm erklärt, dass wir beten können miteinander. Ist er auf die Knie gegangen, du, zu seinem Büro, nicht neben ihm auf die Knie. Und er hat während etwa 20 Minuten Sünden bekannt. Und hat Jesus angenommen als Retter. Es war ein Samstag. Ja? Nachher hat er mich gefragt, ja, was soll ich morgen sagen an der Messe? Das ist weniger einfach, gell? Habe ich ihm gesagt, du, das Beste wäre, wir haben uns dann du gesagt, gell, miteinander, umarmt und du gesagt, habe ich ihm gesagt, du, das Beste wäre, du sagst, was dir passiert ist. Habe ich ihm gesagt, wann ist die Messe morgen? Er hat gesagt, ja, um 8 Uhr morgen. Habe ich gesagt, okay, ich komme um 8 Uhr in die Messe. Ich werde einfach da sitzen um dir einfach, ich werde nicht sagen, aber dass du weißt, ich bin da. Ich habe gehört, was du vor dem Herrn gebetet hast. Und ich bete, dass du das Gute sagen kannst. Er hat Zeugnis gegeben von seinem Friede in Gott, von der Vergebung. Ich war bah. Wie wenn er schon alles schon lange wusste. Gell? Und nachher wurde er vom Bischof versetzt, weggenommen, in einen Ort ganz in den Bergen, wo noch zwei Häuser sind, ja, dass er nicht schaden kann. Und er wurde von seinen allen Kollegen, von den anderen Priestern, total auf die Seite gestellt, wurde nicht mehr besucht. Und ich habe ihn dann besucht, noch 6 Monate lang, immer in der Nacht, mitten in der Nacht, denn mein Auto durfte man nicht sehen, nur nicht sehen, dass ich zu ihm komme. Weißt? Das war so ein Druck auf sein Leben nachher. Und ich bin dem Herrn so dankbar, nach 6 Monaten hat ihn den Herrn weggenommen, ist er gestorben. Aber das war so eine Qual am Ende, von allen Leuten verworfen zu werden, alleine zu sein, ledig und dann noch dazu total verworfen. Gell? Und da ging ich oft nachts zu ihm, um Bibel zu lesen und zu beten mit ihm und Austausch zu haben. Gott kann, gell? Da wo wir mit allen unseren Strategien und unseren großen Methoden, nichts, gell? Aber der Heilige Geist bleibt ein Geist, der total frei ist. Er wirkt, wann er will und wo er will. Er ist Gott. He? Andere Priester haben mich rausgeschmissen. Das ist normaler, würde ich sagen. Ja? Das ist normaler. Jetzt ist, glaube ich, schon wieder Pause. Wir haben noch nicht angefangen. Das Leben ist so, es geht von Pause zu Pause.